Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kommen Sie zu mir. Hallo, grüß Sie.
Man muss nichts an- und ausstellen.
Ja, ja, doch.
Grün ein- und ausstellen.
Wenn ich was sage, muss ich auf grün drücken und grauenvoll. Okay.
Müssen wir was machen oder nichts machen?
Ja, wir müssen auf grün drücken und dann wieder ausstellen. Das wird ein bisschen chaotisch, aber ist auch nicht so schlimm. Also jetzt ist bei mir erstmal an. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wunderbar, dass Sie so zahlreich hier sind. Bitte begrüßen Sie mit mir die Autorin Undine Radziwiciute. Herzlich willkommen.
Good afternoon.
Der Übersetzer Cornelius Hell und die Verlegerin des Residenzverlages Claudia Romeda. Fische und Drachen heißt dieses wirklich sehr schön gestaltete Buch. Die Fische und die Drachen, sind die von einem litauischen Wappen? Hat das irgendetwas mit Litauen zu tun?
Nein, Fische und Drachen haben mit Litauen gar nichts zu tun.
Tai istorija apie tai, kaip misionieriai iš Portugalijos, Italijos, Prancūzijos vyko į Kiniją 18 amžiuje.
Es ist eine Geschichte darüber, wie Missionare aus Portugal, Frankreich, Italien im China des 18. Jahrhunderts gearbeitet haben.
Ir jų tikslas buvo atversti Kinijos imperatorių į krikščionių tikėjimą.
Ziel war es, den chinesischen Kaiser zum christlichen Glauben zu bekehren.
Taigi su Lietuva nieko bendro. Taigi su Lietuva nieko bendro.
Mit Litauen hat das überhaupt nichts zu tun.
Also die andere Geschichte, die eine Rolle spielt, dieser Vier-Personen-Haushalt, vier Frauen, ist eine Parallelgeschichte. Die stellvertretende Kulturministerin hat bei der Vorstellung des Programms davon gesprochen, welch große Rolle die Exilliteratur für die litauische Literatur spielt. Und in diesem Roman geht es doch um drinnen und draußen. Es geht um Heimat und darum, die Heimat zu verlassen.
Greičiausiai ne apie egzilį, o apie escape, ta prasme, apie pabėgimą iš savo šalies, nes realiai tie misionieriai bėgo ir nuo savo problemų, jie norėjo pabėgti į Kiniją. Lygiai taip pat ta knyga susideda iš dviejų dalių.
Tatsächlich ist es in zwei Teile geteilt, zwei Stränge hat das Buch. Es geht vielleicht nicht so sehr um Exil, sondern um das Weglaufen vor seiner Heimat. Und auch die Missionare sind ja auch vor ihren eigenen Problemen davongelaufen in dieses China.
Tai yra, iš tikrųjų, ta knyga yra, tai yra dvi paralelinės istorijos.
Es besteht aus zwei parallelen Geschichten, zwei parallelen Strängen, dieses Buch.
Viena yra apie europiečius, 18. amžiaus europiečius Kinijoje.
Also eines über die Europäer des 18. Jahrhunderts in China.
Kita yra apie kinus Europoje. Tik tai ta istorija yra 21. amžiaus.
Das andere ist über die Chinesen in Europa, aber das spielt im 21. Jahrhundert.
Tiek europiečiai buvo pabėgę Kinijoje, tiek kinai buvo pabėgę, yra pabėgę į Europą.
Also beides, die Europa sind nach China davongelaufen und Chinesen, die nach Europa gekommen sind.
Toje knygoje daug yra kalbama apie pabėgimą, galiausiai netgi, jeigu neskaitysite jos, tai pasakysiu, kad ten net pabėga šeimos senelė iš namų.
Also es geht sehr viel um Flucht und es geht sogar um die Flucht einer alten Frau von zu Hause.
Der Jesuit, also das Ganze spielt, der chinesische Teil, also die Europäer in China, spielt im 19. Jahrhundert, ist ein Jesuit, ein Portugiese, der sagt, nach 50 Jahren in China, er ist als Jesuit gekommen und er stirbt als Maler. Und das Buch beschreibt in diesen, finde ich, so habe ich es gelesen, auf diese zwei Ebenen, sowohl die chinesische Ebene als auch diese Ebene einer Großstadt mit einem Chinatown. Und man weiß gar nicht, welche Stadt es ist. Ich wusste es nicht. Ich habe immer gedacht, hat Vilnius ein Chinatown? Aber in beiden Geschichten geht es darum, wenn man seine Heimat verlässt, wenn man geht, was passiert dann mit einem? Und wie sind Sie zu dieser Geschichte gekommen? Ist das eigenes Erleben?
Kadangi tai yra dvi istorijos, tai pirmoje apie Kiniją aš radau tokiu būdu. Kažkada aš mokiausi dailės akademijoje ir mums buvo rytų meno kursas.
Also die erste Geschichte, die chinesische, habe ich so gefunden. Ich habe studiert an der Kunstakademie und da gab es einen Kurs über asiatische, über östliche Malerei.
Ir nuo to laiko ilgus metus aš domėjausi rytų menu.
Ich habe mich eben für östliche Kunst interessiert von dieser Zeit an.
Ir vieną dieną netikėtai savo bibliotekos paėmiau iš savo bibliotekos knygą, ta prasme iš savo namų bibliotekos knygą apie kinų meną.
Und ganz unerwartet habe ich bei mir selber ein Bildband gefunden über chinesische Kunst.
Tiksliau, gal ne meno, o istorija.
Also über chinesische Kunstgeschichte, genauer gesagt.
Ir ten radau tokį nedidelį paveikslėlį, maždaug tokio dydžio. Jame buvo vaizduojama kinė mergaitė su vakarietiškais šarvais.
Und ich habe dort ein Bild von dieser Größe gefunden, von einer chinesischen Mädchen in einem abendländisch westlichen in einer Rüstung.
Ten nebuvo autoriaus pavardės.
Da war
nebuvo.
Es war also kein Autor dieses Gemäldes, kein Maler angegeben.
tik, sakysim, tam buvo imperatoriaus vardas.
Nur der Name des Kaisers.
Ir taip aš sužinojau apie tai, kad europiečiai dirbo Kinijoje.
So habe ich eben erfahren, dass diese europäischen Maler in China gearbeitet haben.
Aš susiradau visus to dailininko darbus, aš suradau tą dailininką, paskui aš suradau visus to dailininko darbus.
Ich habe diesen Künstler dann ausfindig gemacht, habe alle seine Arbeiten gefunden.
Susidėjau ant stalo xerokopijas.
Und habe mir die Kopien auf den Tisch gelegt für mich.
Ir pamačiau istoriją. Ir ta istorija mane nustebino.
Und da habe ich eine Geschichte gefunden und diese Geschichte hat mich sehr erstaunt.
Kitas dalykas susijęs su Kinija, ta kita istorija yra tai, kad aš 7 metus gyvenau Vilniaus Chinatown'e.
Und die andere Geschichte ist dadurch entstanden, dass ich 7 Jahre im Chinatown von Vilnius gelebt habe.
Ir praktiškai žiūrėdama per langą, mano kieme buvo kinų restoranas, aš matydavau, kaip kinai maitina kates, kaip jie žaidžia badmintoną, kaip jie vakarieniauja.
Und neben mir war ein Kinderrestaurant und im Hof habe ich eben gesehen, wie die Chinesen Katzen füttern, wie sie Badminton spielen und so weiter, so Szenen, die es im Buch gibt.
Tiesą sakant, vieną dieną visos katės dingo ir aš galvoju, ką jie joms padarė.
Und plötzlich sind eines Tages alle Katzen verschwunden und ich habe mir gedacht, was haben die wohl damit gemacht?
Ich denke, es ist vielleicht ganz gut, an dieser Stelle mit ein Stückchen des Romans zu hören.
Ich lese den Anfang, die allerersten Seiten, wo diese Unterschiede zuerst in der Kunstauffassung und dann eben auch später im Zeitverständnis, in der Auffassung des einzelnen Menschen, des Individuums sichtbar werden. Die Kommission zweifelt schon wieder lange an seinen Pferden. Die Kommission zweifelt schon wieder lange an seinen Pferden. Einige Mitglieder der Kommission kneifen erst das eine, dann das andere Auge zu. Einige strecken ihre Zunge spitz vor, als versuchten sie, diese Pferde abzulecken, von Weitem. Einige stülpen ihre Unterlippe auf, einige schielen mit zusammengekniffenen Augen, einige blasen ihre Backen auf, wie irgendwelche Eunuchen auf der Bühne des kaiserlichen Theaters. Den Mitgliedern der Kommission scheint, die Köpfe der Pferde sind zu klein und ihre Fesseln zu schlank. Die Erklärung, das seien iberische Pferde und diese müssten genau so sein, fruchtet nichts. Die Kommission scheint nicht nur an den iberischen Pferden zu zweifeln, sondern auch an Iberien selbst. Sie ist überzeugt, auf der Welt existiert nur das mongolische Pferd, das mongolische Wildpferd. Schlicht, stur und etwas heimtückisch. So heimtückisch, wie ein Wildpferd nur sein kann. Kurzbeinig und braun-weiß gefleckt, wie eine Kuh. Und der Schwanz der Pferde muss weiß sein, unbedingt. Und er muss unbedingt bis zur Erde reichen, sagt die Kommission, und die Mähne muss unbedingt die Augen bedecken. Wozu brauchen die Pferde, die gar nichts sehen? Die Kommission sagt noch, seine Pferde seien keine richtigen Pferde, denn sie seien ruhig und Pferde sind nicht ruhig. Die wiederholte Bestätigung, dass die iberischen Pferde so, genau so sind, vergrößert nur das Misstrauen der Kommission. Das sind diese wechselseitigen Wahrnehmungen und verschiedenen Kunstauffassungen. Und eine ganz kurze Stelle noch aus den absurden Ping-Pong-Dialogen der Frauen, die manchmal mit China etwas zu tun haben, manches Mal nicht. Ich lese Ihnen hier, mit dem Mikrofon ist irgendwas nicht in Ordnung, es tut mir leid. Okay, aber ja, einen Dialog zwischen Oma Amigorena, die hat dann eine Tochter, die Mama Nora, eine Autorin erotischer Romane und zwei Enkeltöchter, Miki und Sascha. Und hier sprechen Oma Amigorena und Miki miteinander. Hatten Sie jemals einen One-Night-Stand? Fragte Miki. Das war die einzige Methode, Oma Amigorena dazu zu bringen, sich umzudrehen. Was? Ich habe nicht verstanden, fragte Oma Amigorena. Nichts. Ich habe nicht verstanden, wiederhole es, sagt Oma Amigorena. Hatten Sie jemals einen One-Night-Stand? Fragte Miki. One-Night-Stands sind ein besonders aktuelles Thema, wenn man knapp über 20 ist. Natürlich nicht nur einmal, sagte Oma Amigurena stolz. Wirklich? Einmal im Jahr 1932 fuhren wir mit einem Dampfer auf dem Fluss und liefen auf eine Sandbank auf. Ich bin beinahe ertrunken, doch ich wurde gerettet, erzählte Oma Amigurena, jedes Wort genau abwägend, und fügte am Schluss hinzu, aber ein Hecht hat mich doch gebissen. Ein Specht? Fragte Micky. Na, was für ein Specht denn, sagte Oma Amigurena, im Wasser leben doch keine Spechte, ein Hecht. Und wohin hat sie dieser Hecht gebissen? Fragte Micky interessiert. In die Achselhöhle, aber jetzt ist alles wieder gut, erklärte Oma Amigurena. Und? Na, weiter nichts. Und das nennen Sie einen One-Night-Stand? Es ist in der Nacht passiert.
Ja, sehr schön. Frau Romida, was hat Sie denn an diesem Roman so fasziniert, dass Sie ihn in Ihrem Verlag veröffentlichen wollen?
Also in erster Linie war es dieser kosmopolitische Blick der Autorin auf die Welt, und es ist für mich persönlich einer der raffiniertest gebautesten Romane, die ich seit langem gelesen habe, weil sie auf sehr, sehr kluge Art und Weise in einer Art Fixierspiel unterschiedliche Zeitebenen zusammenbringt, aber auch unterschiedliche Sichtweisen von einem Leben. Jetzt nicht nur der fernöstlichen und der europäischen Kultur, also der gegenwärtige Erzählstrang ist ja von eher weiblicher Sicht, das ist ja ein Drei-Generationen-Frauen-Haushalt, also es sind vier Frauen, es ist die Großmutter Amigurena, eine großartige Figur, sehr schräg charakterisiert, die Mutter Nora, die erotische Krimi schreibt, und zwei erwachsene Töchter, die in Chinatown leben, also praktisch das Europäische in einer Heimat, wo ein kleines Umfeld ist, wo zwar auch Männer eine Rolle spielen, und dann ist man in der Historie in einen eher sehr männlich und dominierten chinesischen Hof eines Kaisers, und wo ganz andere Regeln gelten, und dieses ewige Wechsel, dieses Fixieren und die Themen, die sie dann miteinander verbindet, das hat sie sehr, sehr klug und sehr sinnlich gemacht, also Themen wie Fremdsein, Moral, Sittlichkeit, Erotik, Abhängigkeit, Machtbestreben, und was sie aber schafft, solche ernste Themen in einer unglaublich humorvollen und teilweise skurrile Art zu schreiben und darzustellen. Das macht, es ist einfach wirklich ein Lesevergnügen, und diese Frauendialoge sind eher in Sitcom-Style, möchte ich fast sagen, diese Dialoge geschrieben, also nach den Zen-Dialogen, wo Zen-Dialoge sind, gehen ja nach Geschwindigkeit, also ein rascher Schlagabtausch, nicht nach Logik. Dadurch entsteht die Komik, ja, also weil diese Dialoge nicht unbedingt logisch sind. Und der chinesische Teil, also der historische Teil, hat einen ganz anderen Fluss, also einen Zählfluss, der eher langsam funktioniert. Sie hat das so verwoben, und es sind nie Brüche drinnen. Ja, das ist, es sind viele Gründe, die ich jetzt gerade aufzähle, wie Sie merken.
Und wie ist es, so etwas zu übersetzen? Also gerade, was sie gerade beschrieben hat, diese unterschiedlichen Tempo oder Tempi.
Es sind tatsächlich zwei Erzählweisen, auch zwei Sprachen. Man muss aufpassen, dass man jetzt den chinesischen Strang nicht künstlich altertümlich macht, aber trotzdem sehr moderne Formulierungen, die ins Heute passen, vermeidet. Dass man das auch da die Sprachebenen absetzt. Und Teil des 21. Jahrhunderts, bei den Frauen, ist es natürlich so, dass das möglichst kurz sein soll. Und da ist man immer mit dem Original im Wettlauf, weil das Litauische von seiner Sprachstruktur ohne Artikel zum Beispiel schon eo ipsa kürzer ist. Und man muss im Deutschen immer schauen, wo man noch reduzieren kann, wo man noch kürzer sein kann, damit das Ja wie ein Ping-Pong aufeinander trifft und die Sätze ineinandergreifen und nichts Überflüssiges da ist. Oder vielleicht noch bei der Stelle, das will ich noch erzählen, Verhören, das ist ein besonders schwieriges Problem. Im Original geht es hier nicht um Hecht und Specht, sondern um Pferd und Hai. Das reimt sich im Litauischen. Das geht aber nicht. Ja. Es müssen ja Wörter sein, wo man sich verhören kann. Und so habe ich aus Pferd und Hai Hecht und Specht gemacht.
Und haben Sie nachgefragt? Haben Sie gefragt, ob Sie das dürfen?
Nein, das habe ich nicht gefragt, weil es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ich muss etwas finden, wo man sich verhören kann.
Ja. Dennoch hat dieses Buch bei aller Lakonie und auch Komik
eine Brandaktualität. Es ist so, dass jeder davon überzeugt ist, er ist der Interpret. Also die Chinesen halten die Portugiesen für gebildete Barbaren. Und die Portugiesen oder der Papst zumindest meint, er muss die Chinesen nun unbedingt christianisieren. Das hat ja etwas von heute Welten, die sich gegenüberstehen, Ost und West, die sich gegenüberstehen. Das hat in der Globalisierung natürlich eine große Aktualität.
Und die Frage ist,
ob das für Sie so ist, also ob diese Aktualität tatsächlich ein Zufall ist, ob so etwas mit in, also eine Chemie ist, die da reinkommt, oder ob das eine Absicht ist.
Aš niekada negalvoju apie aktualumą, esu visiškai apolitiška, sakykim taip. Ir aš rašau apie tai, kas man arba labai įdomu, arba svarbu.
Ich bin eigentlich ganz apolitisch, habe an diese Aktualität gar nicht gedacht und schreibe über das, was für mich aktuell ist oder mir wichtig ist.
O jeigu netikėtai kažkas tampa aktualu, mane tai labai nustebina.
Und wenn unvorhergesehen etwas dann aktuell wird, dann verwundert mich das.
Ich habe gelesen, dass Sie getrippelt sind, so wie die Kaisergattinnen der King-Dynastie, der fünften oder sechsten des Kaisers der King-Dynastie. Das heißt, Sie internalisieren das, worüber Sie schreiben, so stark, dass Sie das auch physisch leben?
Drücken.
Nein, das stimmt nicht. Ich bin also nicht so getrippelt wie die Gattinnen des Kaisers.
Iš tikrųjų, knygos labai veikia rašytoja. Ir sakysim, aš antroji mano knyga buvo labai vokiška ir aš kol rašiau, aš gatvę žygiuodavau kaip per vokišką karinį paradą.
Also natürlich beeinflusst ein Buch einen Autor stark und zum Beispiel im letzten Teil, der letzte Teil hat eine sehr starke deutsche Komponente und da habe ich auch auf der Straße ich bin dann auf der Straße gegangen, so wie im Paradeschritt der deutschen Armee.
Aš tipenau kaip kinas, ne kaip kino imperatoriaus žmona, bet kaip kinas.
Beim Schreiben dieses Buches habe ich mich nicht jetzt wie die Frau des Kaisers von China, aber wie ein Chinese doch gefühlt.
Ir atsitiko toks dalykas, kad man beinant, aš sutikau kiną ateinant iš priešais. Gatve atėjo kinas į mane.
Und dass ein Chinese hier entgegengekommen ist auf der Straße.
Ir jis man pasakė ni hao.
Und er hat mir gesagt ni hao.
Ni hao. Kas reiškia labą dieną.
Und das heißt guten Tag.
Ta prasme, jis pagalvojo, kad aš esu kinas.
Das heißt, eigentlich hat der Chinese in mir auch eine Chinesin gesehen.
Ta prasme, greičiausiai jis blogai matė, bet eisena buvo ta.
Wahrscheinlich hat der sich nur versehen, aber ja, es ist so passiert.
Und Sie haben am Anfang gesagt, dieses Buch hat überhaupt nichts mit Litauen zu tun. Aber die Großmutter Amigurena, die Mutter Nora und die beiden Töchter Sascha und Miki, das sind ja unterschiedliche Generationen, die ganz unterschiedliches, sagen wir mal, in Litauen erlebt haben. Also die Oma Amigurena, die den Krieg noch erlebt hat und durch den Krieg geprägt ist, die Mutter Nora, die den Sozialismus erlebt hat und die beiden Töchter, die reisen nach Berlin. Hat es zumindest das mit Litauen zu tun?
Ne, tai niekaip nesusijęs su Lietuva.
Hat nichts mit Litauen zu tun?
Ta istorija galėjo būti tiek, sakysim, Lenkijoje, tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje ar Estijoje.
Also die Geschichte hätte auch, sagen wir, in Polen, in Lettland oder in Estland spielen können.
Okay. Ja, hätte spielen. Mich würde interessieren, ob das... Ups. Mich, dann ist es meine Lesweise. Ich habe dieses Buch sehr, sehr genossen. Ich habe es aber als eine Zwiesprache in der heutigen Zeit gelesen. Ich habe ich habe die Moderation gemacht, als das Programm vorgestellt wurde hier in Leipzig. Das heißt, wir erleben gerade doch mit Russland, wir erleben mit Kaliningrad, wo die Russen Waffen stationieren, eine doch große kulturelle, also eine große Bedrohung. Ist Literatur in solchen Momenten eine Literatur, die sich mit Grenzen, mit Flucht, mit Miteinander, mit Bildern voneinander befasst? Ist das ein diplomatisches Mittel? Ob solche Bücher, in denen es doch um Bilder voneinander geht, ob das ein in so angespannter Situation, wie das Baltikum es gerade erlebt.
Also, sie hat eine sehr deutsche Sichtweise und sie hat nie ein politisches Buch geschrieben. Sie hat nie ein politisches Buch geschrieben und möchte auch keine schreiben. Und das ist eine sehr deutsche Sicht auf die Dinge.
Okay. Dann bleibt es so, dass ich ein anderes Buch gelesen habe, als Sie geschrieben haben. Aber ich habe das Buch, das ich gelesen habe, sehr genossen. Vielen Dank.
Thank you very much. Danke schön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.